Den Bibeltext für die Predigt haben wir bereits gehört. Und mir ist wichtig zu sagen, dass was wir gehört haben, das war nicht das Gleichnis vom verlorenen Sohn, sondern das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen. Denn beide Söhne können den Wert, den der Vater ihnen gegeben hat, nicht sehen. Beide brauchen die Einladung vom Vater, ins Haus reinzukommen, um mit ihm zu feiern. Mich hat in den letzten Wochen dieses Gleichnis ganz neu gepackt und ich hoffe, ich kann euch ein wenig von meiner Begeisterung heute Morgen weitergeben. Man kann ja diese Geschichte unter ganz verschiedenen Aspekten anschauen. Und was ich für mich neu entdeckt habe, ist, es geht in dieser Geschichte um die Frage nach unserem Wert als Menschen. Was bin ich wert? Und welchen Wert gebe ich eigentlich anderen Menschen? Damit sind wir direkt voll in der Geschichte drin. Wir beginnen mit dem jüngeren Sohn. Denn was verliert der jüngere Sohn bei dem Versuch, auf eigenen Beinen zu stehen? Er verliert seinen Wert, seine Würde. Oder besser gesagt, er denkt, er hat seine Würde verloren. Dazu später noch mehr. Und er hat gute Gründe dafür, das zu denken. Denn er lässt sich sein Erbe auszahlen und bricht in ein fernes Land auf. Dort will er sich eine eigene Existenz aufbauen. Hier spüren wir zum ersten Mal die Sehnsucht des jüngeren Bruders, etwas wert zu sein. Denn er will nicht immer am Hof des Vaters sein und dort als Jüngerer immer in der zweiten Reihe stehen, sondern er will auch jemand sein. Will seinen eigenen Wert spüren. Und er hofft, das zu erreichen, indem er in der Ferne sein eigenes Unternehmen gründet. Leider scheitert er mit diesem Versuch kläglich. Im Bibeltext heißt es, er verprasste das Geld. Er vergeudete sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Mehr wird nicht gesagt. Oft haben wir sehr fantasievolle Vorstellungen darüber, was der jüngere Sohn so alles angestellt hat, war auch so ein bisschen auf dem Bild zu sehen. Aber es war wahrscheinlich recht unspektakulär. Er war einfach kein Sparfuchs. Denn er hat scheinbar es einfach nicht hinbekommen, mit seinem Geld zu wirtschaften. Vielleicht hatte er angefangen, sein kleines Unternehmen aufzubauen, hat ein bisschen Höhenluft geschnuppert und dann auf zu großem Fuß gelebt. Und damit verspielt er die Chancen auf sein neues Leben. Und natürlich wird das an seinem eigenen Wert gekratzt haben. So ist es ja oft, wenn wir Menschen an unseren Plänen scheitern. Und das ist ja dann auch noch nicht alles. Denn dann kommt die Hungersnot übers Land. Und weil der Sohn selber nichts mehr zum Leben hat, bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich an einen anderen Bürger des Landes zu hängen, sagt der Bibeltext. Aber jetzt Achtung, auch dieser Mensch, an den er sich hängt, sieht in ihm keinen Wert mehr. Im Gegenteil, das Einzige, wo er in dessen Augen noch für taugt, ist für das Hüten der Schweine. Dafür reicht's noch. Das ist eine Arbeit, die den Sohn extrem demütigt. Denn Schweine sind für Juden extrem unreine Tiere. Wie erniedrigend. Erst gescheitert und dann noch von einem anderen gedemütigt werden. Und als wäre das im jüdischen Umfeld nicht schon genug Scham und Schande, die erniedrigende Arbeit als Schweinehirte reicht noch nicht mal aus, um für das allernötigste Essen zu sorgen. Und so hofft der Sohn dann, wenigstens etwas vom Essen der Schweine zu bekommen. Dieser junge Jude ist also so tief gesunken, dass er sich wünscht, ein Schwein zu sein. Würdeloser geht es nicht für einen Juden. Aber noch nicht mal dieses Viehfutter gibt man ihm zu essen. Er steht inzwischen so niedrig im Kurs, dass er noch weniger wert ist als die Schweine. Tiefer kann man wirklich nicht sinken. Komplett die Würde los. Und so trifft der jüngere Sohn dann folgerichtig die Entscheidung, ich gehe zurück zum Vater. Und natürlich überlegt er unterwegs, was soll ich meinem Vater sagen? wenn ich so würdelos nach Hause komme und er sieht, dass ich gescheitert bin, dass das ganze Geld weg ist und man spürt, wie es so unterwegs in ihm rattert und wie er sich die richtigen Worte für diesen Moment zusammensucht, wie so ein kleines Sprüchlein. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mach mich zu einem der Tagelöhner. Da wird die Frage nach dem Wert, die sich schon von Anfang an durch die Geschichte zieht, endlich ausgesprochen. Die Frage nach unserem Wert ist vielleicht die größte Frage unseres Lebens. Was bin ich wert? Und was bin ich dir wert? Und was bedeutest du mir eigentlich? Und vielleicht auch, was sind wir Gott wert? Wie tief und grundlegend uns als Menschen diese Fragen bewegen, das merken wir daran, dass es vielleicht die größten und die schönsten Worte sind, wenn wir dann auf einmal zu hören bekommen, ja, du bist es mir wert. Du bist es mir wert, dass ich das mache. Diese Worte sind ziemlich selten. Andersherum ist es gar nicht so selten, dass wir wie der Sohn uns selbst die Würde absprechen. Ich bin es nicht wert. In seinen Augen hat der Sohn die Würde als Kind des Vaters verloren. Jetzt kommt aber der entscheidende und spannende Punkt in der Geschichte. Wie reagiert der Vater? Als er seinen Sohn kommen sieht, da heißt es im Bibeltext, da jammerte es ihn. Und das Jammern, das ist hier ein ganz besonderes Jammern. Im griechischen Text steht hier das Wort splanchnizomai. Das kann ich euch nicht ersparen, denn darin steckt das Wort splanchna, bedeutet Eingeweide, Gedärme. Ich konnte mir das im Griechischunterricht immer gut merken. Ich finde, man hört da schon so ein bisschen so splanchna. Das hört sich schon so ein bisschen nach Eingeweide an, oder? Ja. Und ihr kennt das vielleicht, wenn man Sorgen hat und vor Sorgen Bauchschmerzen hat. So richtig so ein flaues Gefühl im Magen. Wenn einem übel ist deswegen. So ist das hier gemeint. Wenn hier steht, dass es den Vater jammert, die Not des Sohnes zu sehen, dann geht ihm der Schmerz so richtig in die Eingeweide. Dahin, wo man Bauchschmerzen hat. Das ist also kein oberflächliches Jammern oder jämmerlich sein, sondern der Vater, der leidet und der fühlt so richtig mit, als er sieht, in welcher äußeren und inneren Not sein Kind ist, das da kommt. Und dieser Punkt, der ist für mich heute Morgen die wichtigste Sache, dass wir das für unsere Gottesbeziehung mitnehmen. Denn der Vater in dieser Geschichte, der ist ja ein Bild für Gott. Und an dem Vater können wir also sehen, dass Gott in der ganz in der Tiefe mitleidet, was auch immer gerade unsere Not oder die Not von anderen Menschen ist. Ja, es geht Gott bis in die Eingeweide. Wenn er sieht, wie wir Menschen uns wegen unserem Scheitern im Leben selbst unseren Wert absprechen. Oder wenn andere uns den Wert absprechen und sagen, ja, geh zu den Schweinen. Wenn wir uns einfach nur noch schäbig fühlen. Es dreht Gott den Magen um, wenn er das sieht. Die Not in dieser Welt und von uns Menschen ist also nicht nur etwas, was sich Gott auf einer sachlichen Ebene so von außen anschaut und nüchtern analysiert. Ja, ihr Menschen, hättet ihr es doch mal so oder so gemacht. Ja, Leute, ich bitte euch. Nein, es treibt ihn so richtig um, wenn er sieht, wie wir an unserer Not zerbrechen. Also selbst diese richtig krassen Schmerzen, von denen wir denken, wir können sie selber nicht aushalten. Depressionen, tiefe Existenzängste, Schuldgefühle, eben all das, was so richtig in den Bauch reinzieht. All das spürt Gott genauso wie wir. Es jammert ihn bis in seine Eingeweide. Warum geht Gottes Jammern so tief? warum jammert es den Vater in der Geschichte? Der Grund ist, weil der Sohn in den Augen des Vaters nie den Wert als Kind des Vaters verloren hat. Deswegen geht der Vater dem Sohn entgegen, umarmt ihn und küsst ihn, noch bevor der irgendein Wort gesagt hat. Und das ist so wichtig. Den Vater, den interessiert scheinbar gar nicht, was der Sohn da zu sagen hat, sein Sprüchlein, das er da unterwegs sich zurechtgelegt hat. Die Liebe ist da und der Wert ist klar. Da gibt es nichts zu überlegen. Mit der Umarmung ist die Entscheidung des Vaters gefallen. Okay, später sagt dann der Sohn noch sein Sprüchlein auf, das er sich da zurechtgelegt hat. Aber der Vater geht mit keinem Wort darauf ein. Er scheint sich gar nicht dafür zu interessieren, dass sich der Sohn da noch so vor ihm demütigt und klein macht und noch ihm sagt, wie schlimm doch alle seine schlechten Gefühle sind. Denn in den Augen des Vaters hat der Sohn nie aufgehört, sein Kind zu sein. Der Sohn dachte, ich bin es nicht mehr wert, seinen Sohn zu heißen. Und auch alle anderen, die ihn sahen, die dachten das auch. Was für ein würdeloser Mensch, dieser Schweinehirte. Schaut ihn euch an, wie der stinkt. Aber in den Augen des Vaters hatte er zu keinem Zeitpunkt seinen Wert verloren. Deswegen umarmt und küsst ihn der Vater. Und nimmt ihn ohne jeden Kommentar und ohne jeden Vorwurf ganz selbstverständlich wieder in sein Haus auf, gibt ihm alles, was so ein Kind dann braucht, um schön auszusehen und feiert ein großes Fest. Das tut er nicht eben, weil da irgendjemand zu ihm kommt. Nein, sein Kind ist wieder da. Sein Kind, das er so sehnlich erwartet hat. Das Kind, das für den Vater auch im fremden Land immer sein geliebtes Kind gewesen ist. Einige Theologen sagen, dass der Vater hier den Sohn wieder als Sohn einsetzt. Ich würde das anders formulieren. Der Vater spricht seinem Sohn die Würde wieder zu, die er vor der Welt und vor sich selbst verloren hatte, die aber bei dem Vater nie in Frage gestanden hat. Durch die Umarmung, den Kuss und die anderen Gesten würdigt er den Sohn, der in der Welt so entwürdigt worden ist. Und das ist der Grund, warum der Vater so tief mitfühlt, weil für ihn der Wert des Sohnes nie in Frage gestanden hat. Deswegen fühlt der Vater bis in seine Eingeweide mit, als er seine Not sieht. In diesem tiefen Jammern, in diesem Splangschnitzomai, diesem Mitleiden, können wir also den Wert erkennen, den jeder von uns Menschen bei Gott hat. Weil wir Gott so viel wert sind, ohne Wenn und Aber, deswegen trifft ihn unsere Not direkt bis ins Mark. Was ist das bitte für ein wunderbarer Gott? Dieses Evangelium ist eigentlich zu groß, dass wir es wirklich begreifen können, oder? Dass Gott so auf uns und auf jeden Menschen um uns herum schaut. Dass jede und jeder von uns hier und jede und jeder hier in Wuppertal alle einen Wert bei Gott haben, den wir nicht verlieren können. Selbst dann, wenn wir uns verrennen, selbst dann, wenn wir Dinge falsch eingeschätzt haben. Der Wert eines jeden Menschen bleibt bestehen in Gottes Augen. Bei den anderen Menschen sind wir vielleicht abgeschrieben, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Ja, bleib mir weg. Aber bei Gott ist das nicht so. Und ich bin überzeugt, wir brauchen uns bei Gott keine Sprüchlein zurechtlegen, aus denen das schlechte Gewissen spricht und in denen wir uns so richtig klein machen vor Gott. Denn Gott nimmt uns doch nicht nur an, wenn wir uns bitte so ganz schlecht fühlen, wenn wir so richtig tief in der Asche kriechen. Ach, ich bin so ein schlechter Mensch, ich bin es nicht wert. Nein, Gott leidet bis in seine Glieder hinein, gerade dann, wenn wir uns wegen unserem Versagen so klein machen. Wenn wir sagen, ich bin es nicht wert. Denn jeder Mensch hat einen Wert und Würde in Gottes Augen. Und er leidet so sehr mit uns, wenn dieser Wert durch wen oder was auch immer in Frage gestellt wird. Und er freut sich über nichts mehr, wenn er uns dann in die Arme schließen kann, wir in sein Haus kommen und mit ihm feiern. Jetzt haben wir viel darüber gehört, wie Gott über uns Menschen denkt und wie tief er mit dieser Welt und mit uns mitleidet. Aber was denken wir eigentlich, wenn wir die Not in dieser Welt oder im Leben von anderen Menschen sehen? Kommen wir deswegen als letztes noch zu dem zweiten Sohn, dem älteren Sohn. Der ist auch verloren, denn er ist auch nicht drinnen im Haus des Vaters. Er ist draußen und feiert noch nicht mit. Und darauf läuft das Gleichnis hinaus, das gemeinsame Feiern. Und da ist er noch nicht dabei. Dem älteren Sohn war nämlich gar nicht zum Feiern zumute. Denn auch er kann seinen Wert nicht sehen. Er schimpft, so viele Jahre diene ich dir und habe kein Gebot übertreten. Und du hast mir nie nur auch einen Ziegenbock gegeben. Und für den anderen holst du das Mastkalb raus. Und dabei bleibt es nicht. Der ältere Bruder sieht nicht nur seinen eigenen Wert nicht, den er beim Vater hat, sondern er kann auch den Wert seines jüngeren Bruders nicht sehen. Ist ja oft so bei uns Menschen. Wenn wir unseren eigenen Wert nicht sehen können, werden wir auch unzufrieden über andere. Und Achtung, was ist jetzt die Folge? Der ältere Bruder fängt an, über seinen jüngeren Bruder zu jammern. Jetzt wird's spannend, denn das heißt, nicht nur der Vater jammert in der Geschichte, sondern auch der ältere Bruder jammert. Aber das ist ein ganz anderes Jammern. Bei dem älteren Bruder ist das nicht dieses Flankschnitzomai, ein Mitleiden, von dem man Bauchkrämpfe bekommt, was in den Bauch hineinzieht. Nein, es ist ein jämmerliches Jammern, das in eine ganz andere Richtung geht. Es ist ein Klagen über die Sünde und die fehlende Moral des jüngeren Bruders. Und dabei geht die Fantasie mit dem älteren Bruder durch. Denn er sagt auf einmal, der hat dein Hab und Gut, Vater, mit Huren verprasst. Aber das ist seine Fantasie. Das ist nämlich gar nicht im ersten Teil der Geschichte so gesagt worden. Da wurde nur gesagt, dass er verschwenderisch ist, Geld verprasst hat. So als ob er nicht gut wirtschaften könnte. Aber in der Fantasie sieht der ältere Sohn da auf einmal noch ganz andere Dinge. Und so ist sein Jammern ein ganz anderes Jammern als das des Vaters. Denn ihn jammert nicht die Not des Bruders, dass er gescheitert ist, so tief gesunken ist und dass er die Würde verloren hat und wie ein Schwein ist, sondern er beklagt die moralischen Verfehlungen und spricht seinem Bruder ein weiteres Mal die Würde ab. Und hier halten wir mal inne, denn kommt uns diese Art zu jammern vielleicht bekannt vor? Es kann uns ja jammern, wenn wir in die Welt schauen, dass die Menschen so falsch sind. Und wir jammern über das viele Böse und das Schlechte, das es in der Welt gibt. Und ganz ehrlich, auch gerade mit uns Christen geht dann auch manchmal die Fantasie durch, darüber, wie schlecht die Welt und die Menschen sind. Kennt ihr das? Da ist dann kaum noch positive Fantasie, die Hoffnung sieht und die Hoffnung sät und die sich vorstellt, wo überall noch vielleicht was Gutes entstehen könnte. Sondern es gibt ganz häufig viel negative Fantasie, die ausschmückt, wie niederträchtig die Menschen sind und wie niederträchtig besonders auch die Regierenden sind und die Welt noch schwärzer malt, als sie ist. Und diese Fantasie über den moralischen Verfall der Welt mündet dann schließlich darin, dass wir sagen, es hat doch alles keinen Wert. Habt ihr es schon mal gesagt? Es hat doch alles keinen Wert. Die Menschen und die Welt sind doch zu nichts zu gebrauchen. Das alles ist genau das Jammern, wie es der ältere Sohn macht. Aber die Geschichte zeigt uns, das ist nicht Gottes Jammern. Gottes Jammern ist ein anderes Jammern als das Jammern von uns Menschen. Gott schaut nicht mit seiner moralischen Keule auf uns herab und wartet nur darauf, dass er uns endlich einen überziehen kann. Sondern Gott ist ein mitfühlender Gott, der Bauchschmerzen bekommt, wenn er die Not der Menschen in dieser Welt sieht. Und er stellt uns als seine Gemeinde, jede und jeden von uns, in diese Welt, um mitzufühlen wie er. Um uns in unseren Eingeweiden davon berühren zu lassen, was hier los ist, bei uns und bei anderen. Mitfühlen wie er. Die Frage ist, lassen wir uns von Gottes Mitleid für diese Welt anstecken? Oder begeben wir uns gerade als Christen gerne in eine bequeme, moralisch überlegene Position, aus der heraus wir auf die Welt schauen und über andere Urteile fällen? Wir sollten dabei bedenken, in die Welt zu gucken und nur über das Böse zu schimpfen und dabei noch die Fantasie laufen zu lassen. Mit dieser Haltung geht es uns am Ende nicht besser. So ist es ja auch bei dem älteren Bruder. Seine Haltung, seine Art, über die Missstände und die Sünde des Bruders zu jammern, die hilft ihm nicht weiter. Und die hilft auch sonst niemandem. Deswegen, beide Söhne sind verloren. Der eine muss von den Schweinen weg und der andere muss von seinem hohen Ross herunter, damit sie endlich entdecken können, welchen Wert der Vater ihnen selbst und auch dem anderen gegeben hat. Deswegen hat es auch der ältere Sohn nötig, dass ihm der Vater hinterhergeht. Und das tut der Vater. Er kommt raus zu ihm. Und als erstes lädt er den älteren Sohn ein, seinen eigenen Wert zu entdecken. Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines, ist dein. Und als zweites lädt er ihn ein, auch den Wert des jüngeren Bruders zu entdecken. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. An dieser Stelle endet dann das Gleichnis. Es hat ein offenes Ende. Es bleibt offen, wie sich der zweite Sohn entscheidet. Es bleibt offen, ob er den Blick des Vaters übernimmt und seinen Wert und den Wert seines Bruders sehen kann, entdecken kann und ob er sich mitfreut und auch ins Haus hineinkommt, um zu feiern. Und vielleicht ist das auch die Frage, die heute am Ende für uns offen ist. Sehen wir uns selbst und die Menschen um uns herum mit Gottes Augen? Sehen wir den Wert, den Gott in ihnen und auch in uns sieht? Und lassen wir uns von Gottes Jammern, von Gottes Erbarmen, von Gottes Mitleid für diese Welt anstecken. Amen.